Ready?
Herzlich willkommen, liebes Publikum. Mein Name ist Anton und ich begleite Sie heute auf unserer Winterreise durch die Dortmunder Innenstadt. Immer wieder werde ich Vorschläge machen, was Sie während dieses Spaziergangs tun können, die Sie natürlich nicht befolgen müssen, aber sehr gerne können. Nehmen Sie sich Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Stehen Sie auf dem Bahnhofsvorplatz? Drehen Sie sich nun einmal im Kreis und nehmen Sie die Umgebung wahr. Sie sehen die Bahnhofsuhr, links davon das Dortmunder U, das Fußballmuseum, den Fanshop des BVB, eine Bank, die Katharinentreppe, eine Kirche, die Bibliothek, die Wolkenkratzer, Taxen und wieder den
Bahnhof. Meine Nichtankunft in der Stadt N erfolgte pünktlich. Du bist benachrichtigt worden durch den nicht abgesandten Brief. Du schafftest es, in der vorgesehenen Zeit nicht zu kommen. Der Zug kam am Bahnsteig 3 an. Viele Reisende stiegen aus. In der Menge strebte zum Ausgang das Fehlen meiner Person. Einige Frauen vertraten mich eilig in dieser Eile. Zu einer lief jemand, der mir fremd war, doch sie erkannte ihn sofort. Sie tauschten beide nicht unseren Kuss, dabei ging nicht mein Koffer verloren. Der Bahnhof der Stadt N bestand das Examen in objektivem Dasein. Alles war an seinem Platz, die Details trieben auf vorgezeichneten Bahnen. Sogar das Treffen fand wie verabredet statt, jenseits der Reichweite unseres Dabeiseins. Im verlorenen Paradies der Höchstwahrscheinlichkeit. Woanders. Woanders. Wie diese Wörtchen klingeln.
Folgen Sie während der Texte dem Pfeilen auf dem Boden und bleiben Sie stehen, wenn Sie eine kreisrunde Markierung auf dem Boden sehen, bis Sie dazu aufgefordert werden, weiterzugehen. Wenn Sie einen Punkt erreichen, bevor der Text zu Ende gelesen ist, schauen Sie sich doch die Umgebung an. Auch zwischen den Stationen können Sie jederzeit Geschäfte betreten oder sich die Dortmunder Innenstadt genauer ansehen. Natürlich können Sie die Audiodatei auch jederzeit unterbrechen, wenn Sie den nächsten Punkt noch nicht erreicht haben. Drehen Sie sich nun um und gehen Sie über die Straße. Bitte achten Sie auf den Verkehr und setzen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz auf.
Ein Taxi bitte! Am Ende einer Veranstaltung scheinen manche Menschen zu denken, es gäbe nie mehr ein freies Taxi. Kaum sind sie im Freien, stürmen sie los, da kann ich kaum schnell genug vorfahren. Oft sind es ältere, schick frisierte Frauen mit Gehstock, die alles niederrennen. Ich mag es nicht, wenn Rüpel den Kampf um mein Taxi gewinnen, trotzdem bleibe ich höflich. Ich schiebe den Sitz nach hinten und achte darauf, dass der Beifahrersitz nicht zugemüllt ist. Und ich biete jedem Fahrgast ein Gespräch an. Ich habe ein gutes Gespür dafür entwickelt, was die jeweilige Person braucht. Sucht sie Unterhaltung oder Information? Redet sie gern selbst oder hört sie lieber zu? Wenn ich vor dem Hauptbahnhof stehe, frage ich, ob die Bahn pünktlich ankam. Vor Kaufhäusern, ob es dort sehr voll war. So können die Leute Dampf ablassen. Das tut ihnen gut. Und vor Bewerbungsgesprächen animiere ich meine Fahrgäste, ruhig zu atmen. Ich habe gelernt, dass viele Punker höflicher sind als Anzugträger, dass Schauspieler oft sehr schüchtern sind, Schriftsteller einen gerne ausfragen, dass Politiker meist eine Quittung wollen und schlechtes Trinkgeld geben. Und bei den Südländern erlebe ich oft, dass der Jüngere dem Älteren die Tür aufhält. Bei den Deutschen ist das seltener der Fall. Außer bei den älteren Ehepaaren. Da ist der Mann sehr galant und ich darf den Koffer der Frau nicht anfassen. Manchmal denke ich, hoffentlich bricht der mir nicht zusammen. Gerne stelle ich mich auch vor Krankenhäuser. Dort finde ich Menschsein in seiner pursten Form. Neulich fuhr ich junge Eltern, die mit ihrem Frühgeborenen endlich nach Hause durften. Ich war die Erste, die sie in ihrem neuen Alltag erlebte. Oder ich fahre ältere Frauen, die ihren Mann im Krankenhaus besuchen. Die erzählen mir dann, wie das ist, 40 Jahre lang verheiratet gewesen und nun allein zu Hause zu sein. Frauen reden generell mehr als Männer. Die sind wiederum nachts gesprächiger, wenn sie schon etwas getrunken haben. Es ist schade, dass ich nie erfahre, wie die Geschichten ausgegangen sind. Hat er den Job bekommen? Hat ihr Mann überlebt? Wie war die Verabredung? Immer wieder merke ich, es tut den Menschen gut, sich einer fremden Person anzuvertrauen. Vielleicht sollten wir viel öfter mit jemandem reden, der eine andere Perspektive auf die Dinge hat.
Sehen Sie links den gläsernen Bau? Das ist die Dortmunder Bibliothek. Sie birgt viele Geschichten, von denen wir Ihnen heute einige vorlesen. Folgen Sie den Pfeilen bis zum nächsten Punkt.
Was denn? Zwei Weihnachtsmänner?
Machen Sie hier nicht so einen Krach, Sie. Ist 4 Tage im Himmel als Hilfsengel und riskiert hier schon eine Lippe.
Verzeihen Sie, Herr Oberengel, aber man wird doch noch fragen dürfen.
Dann fragen Sie leise. Sie sehen doch, dass die beiden Herren zu tun haben. Sie packen.
Ja, das sehe ich. Aber wenn Herr Oberengel gütigst verzeihen wollen, wieso zwei? Wir hatten auf Schule gelernt, es gibt einen Weihnachtsmann und fertig.
Einen Weihnachtsmann und fertig. Diese Berliner. So ist das hier nicht. Das sind ambivalente Weihnachtsmänner.
Bitte schön?
Fremdwörter verstehen Sie nicht. Ich werde Sie mal für 14 Tage rüber in den Soziologenhimmel versetzen, halt. Oder noch besser, zu den Kunsthistorikern. Da werden Sie schon... Ja, dies sind also diese Weihnachtsmänner. Das hat der liebe Gott in diesem Jahr frisch eingerichtet. Sie ergänzen sich, sie heben sich gegenseitig auf.
Was heben die sich gegenseitig auf? Die Pakete?
Wissen Sie, da sagen die Leute immer, ihr Berliner wärt so furchtbar schlau. Aber ihre Frau Mama ist zwecks ihrer Geburt mit ihnen wohl in die Vororte gefahren. Die Weihnachtsmänner sind doppelseitig. Gott, das wird er jetzt wieder nicht richtig verstehen. Die Weihnachtsmänner sind polare Gegensätze.
Ja. Wen die Kälte?
Himmel! Wo ist denn der Fluchnapf? Also, ich werde Ihnen das erklären. Jetzt passen Sie gut auf. Die Leute beten doch allerhand und wünschen sich zu Weihnachten so allerhand. Daraufhin hat der liebe Gott mit uns Engeln sowie auch mit den zuständigen Heiligen beraten, wenn man das den Leuten alles erfüllt, dann gibt es ein Malheur. Immer. Denn was wünschen sie sich? Sie wünschen sich gerade in der letzten Zeit so vorwiegend radikale Sachen. Einer will das Hakenkreuz. Einer will Diktatur, einer will Diktatur mit einem kleinen Schuss, einer will Demokratie mit Schlafsofa, eine will einen Hausfreund, eine will eine häusliche Freundin. Ein Reich will noch mehr Grenzen, ein Land will überhaupt keine Grenzen mehr, ein Kontinent will alle Kriegsschulden bezahlen, einer will...
Ich weiß schon, ich gehöre zu den anderen.
Unterbrechen Sie nicht, kurz und gut. Das kann man so nicht erfüllen. Erfüllt man aber nicht. Ja?
Ich weiß schon, dann besetzen Sie die Ruhe.
Nein, Sie sollen mich nicht immer unterbrechen. Erfüllen wir nicht, also erfüllt der liebe Gott nicht, dann sind die Leute auch nicht zufrieden und kündigen das Abonnement. Was tun?
Eine Konferenz einberufen. In Exposé schreiben, mal telefonieren, den Sozius...
Wir sind hier nicht in Berlin, Herr. Wir sind im Himmel. Und eben wegen dieser dargestellten Umstände haben wir jetzt zwei Weihnachtsmänner.
Und Was machen die?
Weihnachtsmann A erfüllt den Wunsch, Weihnachtsmann B bringt das Gegenteil. Zum Exempel: Onkel Baldrian wünscht sich zu Weihnachten gute Gesundheit, wird geliefert. Damit die Ärzte aber nicht verhungern, passen wir gut auf. Professor Dr. Spekulus will auch leben. Also kriegt er seinen Wunsch erfüllt und der reiche Onkel Baldrian ist jetzt mächtig gesund, hat eine eingebildete Krankheit und zahlt den Professor. Oder die Nazis wünschen sich einen großen Führer. Kriegen sie ein Hitlerbild. Der Gegenteil-Weihnachtsmann bringt dann das Gegenteil. Hitler selber. Herr Mercantini möchte sich reich verheiraten, bewilligt. Damit aber die Gefühle nicht rosten, bringt ihm der andere Weihnachtsmann eine prima Freundin. Oder Weihnachtsmann A bringt dem deutschen Volke den gesunden Menschenverstand, Weihnachtsmann B die Presse. Weihnachtsmann A gab Italien die schöne Natur, Weihnachtsmann B Mussolini. Ein Dichter wünscht sich gute Kritiker, kriegt er. Dafür kauft kein A sein Buch mehr. Die deutsche Regierung wünscht sich Sparmaßnahmen, schicken wir. Der andere Weihnachtsmann bringt dann einen kleinen Panzerkreuzer mit. Sehen Sie, auf diese Weise kriegt jeder seinen Teil. Haben Sie das nun verstanden?
Allemal. Da möchte ich denn auch einen kleinen Wunsch äußern. Ich möchte gern im Himmel bleiben und alle Nachmittage von 4 bis 6 in der Hölle Bridge spielen.
Tragen Sie sich in das Wunschbuch der Herren ein, aber stören Sie sie nicht beim Packen. Die Sache eilt.
Und, verzeihen Sie, wie machen Sie das mit der Börse?
So viel Weihnachtsmänner gibt es nicht. Herr, so viel Weihnachtsmänner gibt's gar nicht.
Der Spaziergang. So viele Hühner und ein kleiner weißer Hund und Himmel, der so farbenfroh und bunt. Der kahle Baum wirkt so gespensterhaft und graue Häuser wie ganz ohne Kraft. Ganz kleine Regenperlen hängen an den Zweigen und ferne Berge sind getaucht in großes Schweigen. Die Felder sind nur dunkelbraune Schollen und hie und da ein bisschen gelbes Grün und kleine Spatzen, dumm und frech und kühn, laufen darüber hin wie Kinder, welche tollen. Ganz fern die Stadt mit ihren vielen Türmen, mit Häusern, welche Licht und froh hinstürmen, ist wie ein altes Bild aus einem Märchen. Die Luft ist leis und voll von Sehnen, so dass man wartet auf die blauen Lerchen und fahren möchte in ganz schlanken Kähnen. Hier stehen weiße Astern, weiß und rein, und da ein Krautkopf, jung und klein. Sie sind wie ein vergessener Sonnenschirm mitten auf tief verschneiten Straßen. Ein Hase, der vorbeiläuft, kann sich gar nicht fassen. Es scheint, es würde Sommer wieder sein.
Sie stehen jetzt vor dem Pianohaus H. van Bremen. Es ist das älteste Pianohaus in Dortmund und 110 Jahre alt. Hier kann man Klaviere und Flügel kaufen, Klavierunterricht nehmen oder sich eine berühmte Konzertpianistin vermitteln lassen. Die Protagonistin der nächsten Geschichte ist zwar keine Pianistin, aber spielt ein anderes schönes Instrument. Folgen Sie dem Pfeilen.
Eine Grille hatte den ganzen Sommer über nichts anderes getan, als auf ihrer Geige gefiedelt. Sich selbst zur Freude und für die kleinen Tiere auf dem Feld zum Tanzvergnügen. Aber dann kam der Herbst und dann der Winter und sie hatte nichts zu essen. Denn sie hatte das Feld nicht bestellt, also auch keine Ernte, hatte keine Vorräte gesammelt, hatte sich kein Winterhaus gebaut und keine warmen Handschuhe gestrickt, hatte also auch keine Winterkleidung. Und der kalte Wind wehte durch ihr dünnes Kleidchen. Oh Gott, war das kalt! Da ging sie zum Hirschkäfer. »Sie sind doch der Förster im Wald«, sagte sie, »denn Sie haben ein Geweih. Der Förster muss zu allen Tieren im Wald gut sein. Könnte ich bitte bei Ihnen wohnen? Nur den Winter über, denn ich habe kein Haus.« Kostenlos. Kostenlos, rief der Hirschkäfer. Kein Haus und kostenlos, das höre ich gern. Nein, nein, Mariechen, da kann ich nicht dienen. Erst den ganzen Sommer herumfiedeln und dann auf andere Leute kosten. Und er warf sie hinaus, drohte mit der Faust hinter ihr her. Kostenlos, kein Haus gebaut, herumgefiedelt wie eine Sirene. Nein, nein! Und draußen war es bitterkalt. Da ging die Grille zur Maus. Die Maus wohnte in einer Gießkanne mit allem Komfort, hatte viele Vorräte gesammelt, sodass 5 kleinere Leute davon hätten leben können, und zwar gut und 3 Jahre lang. Ob ich hier ein wenig wohnen könnte? Fragte die Grille mit ihrer kleinen Geige unter dem Kleidchen. Nur einen Winter lang, denn ich habe kein Haus.
Kein was? Schrie die Maus. Kein Haus? Und wohl auch keine Nahrung? Und auch kein Geld? Nein, 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 meine Liebe, da kann ich nicht dienen.
Und die Grille musste weiterstapfen mit ihrem dünnen Kleidchen und ihrer kleinen Geige, und es war so bitterkalt. Da ging sie zum Maulwurf. Der Maulwurf wohnte in einer Kellerwohnung mit Ofen. Viel Platz unter der Erde und warm.
Oh, Besuch, rief der Maulwurf. Kommen Sie doch mal näher, damit ich Sie befühlen kann, denn ich bin ein wenig kurzsichtig auf den Augen, weil ich blind bin. Kommt von der Finsternis unter der Erde. Macht nix.
Und er befühlte die Grille und ihre kleine Geige und erkannte sie. Was für eine Freude! Ob ich hier wohnen kann? Fragte die Grille. Einen Winter lang nur, mit meiner kleinen Fiedel?
Oh ja, rief der Maulwurf, wie gern sag ich da ja.
Und die Grille blieb. Spiel doch mal was, sagte der Maulwurf. Da fiedelte und geigte die Grille, und der Maulwurf lauschte. Denn wer nicht gut sieht, der hört umso lieber mit den Ohren Musik. Und sie machten sich ein schönes, warmes Leben zusammen. Gute Speisen wurden gekocht, Krautsuppe oder süße Erbsen, für jeden oft eine ganze. Draußen war es bitterkalt, wie am Nordpol, aber hier war es warm und der Ofen bollerte. Es roch nach guter Suppe und nach dem Essen wurde gefiedelt. Sie lasen zusammen in der Waldzeitung. Das Sofa war schön weich und sie labten sich an Blaubeerwein. Manchmal an den Sonntagen und Feiertagen wurde der Maulwurf von der Grille sauber frisiert. Sein Pelz wurde gebürstet und dann gab es ein gutes Festessen. Vielleicht Heidelbeerkaltschale vorneweg? Erbschen paniert, Mandelkerne in Honigteig, gefrorene Kürbismelone mit Schneepuderzucker garniert. Mein Gott, war das eine schöne Zeit. Wohl die schönste Zeit in ihrem Leben.
Wenn Sie nun auf einem Platz stehen und vor sich eine Kirche sehen, dann stehen Sie höchstwahrscheinlich auf dem Platz von Leeds. Hinter sich, dort über dem Kiosk, sehen Sie das Tanzcafé Oma Doris, die älteste Disco Dortmunds. Gehen Sie nun weiter. Von der Einfachheit, ein Gedicht zu schreiben. Ein Gedicht zu schreiben ist so einfach, wie nach einem langen Arbeitstag in der Küche zu stehen und in das Dunkel hinter der Fensterscheibe zu schauen. Ein Gedicht zu schreiben ist so einfach, wie die Vorstellung, in einem Sessel auf einer Waldlichtung zu sitzen. So einfach, wie sich an einen Tag in der Kindheit zu erinnern, als man von der Schule kam und niemand in der Wohnung war. So einfach wie auf einem Bus zu warten oder einem fremden Menschen ins Gesicht zu schauen.
Ein Gedicht zu schreiben ist leichter als einen Umzug zu organisieren. Ist leichter als einfach so nach Hannover zu fahren. Und es ist auf jeden Fall leichter als Bodenturnen. Für ein Gedicht braucht man nur Wörter. Sie können mit F anfangen, wie Fenster, finden, falsch oder falsett. Oder mit M aufhören, wie lahm, kamm, Traum oder seinem. Für ein Gedicht braucht man kein Selbstbewusstsein. Man muss für ein Gedicht nicht in Paris gewesen sein. Auch benötigt man keinerlei Kompetenz. Einem Gedicht ist es egal, ob es von einem Fußballspiel in Osnabrück an einem regnerischen Sonntag im November 1977 handelt, die Trauer eines Biebers zum Thema macht oder in ihm nur Substantive aneinandergereiht werden. Für ein Gedicht benötigt man nur ein paar Worte, die Fähigkeit zu lügen und leisen Zweifel an seiner eigenen Wichtigkeit. Für ein Gedicht kann man sich aber auch sehr wichtig nehmen und versuchen, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Manchmal reicht allein der Titel. Nenne dein Gedicht Trauer am grauen Tag. Nenne dein Gedicht Liebe in Grün. Oder nenne es einfach nur Prometheus. Gib deinem Gedicht einen Titel, den Rest erledigt der Rezipient. Ein Gedicht zu schreiben ist so einfach, wie an einen Menschen von früher zu denken. Es ist so einfach, wie an einem Sommertag durch ein Kornfeld zu laufen. Es ist so einfach, wie etwas Dummes zu sagen. Und es ist so einfach, wie viele andere Dinge des Lebens auch. Schwer ist es dagegen, einen Text für einen Schlager zu schreiben. Ich könnte schon wieder einen Text schreiben, aber ich tue es nicht, weil ein Text an diesem Tag ein Verrat wäre. Ich schreibe keinen Text, weil er nicht das beschreiben würde, was ich wirklich fühle. Und nur ein authentischer Text ist ein Text, der den Tag nicht verrät. So ist das. Und darum schreibe ich heute keinen Text. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, selbst ein Gedicht zu schreiben, können Sie das gerne heute Abend gemütlich tun. Nun stehen Sie vor der Reinoldikirche. Haben Sie sich dieses Gebäude schon mal in Ruhe angeschaut? Den Sandstein, die bunten Fenster, die Figuren an der Außenfassade?
Maria. Die Nacht ihrer ersten Geburt war kalt gewesen. In späteren Jahren aber vergaß sie gänzlich den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen und das Würgen der Nachgeburt gegen Morgen zu. Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham, nicht allein zu sein, die den Armen eigen ist. Hauptsächlich deshalb ward es in späteren Jahren zum Fest, bei dem alles dabei war. Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte. Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte. Der Wind, der sehr kalt war, wurde zum Engelsgesang. Ja, von dem Loch im Dach, das den Frost einließ, blieb nur der Stern, der hineinsah. Alles dies kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war. Gesang liebte, Arme zu sich lud und die Gewohnheit hatte, unter Königen zu leben und einen Stern über sich zu sehen zur Nachtzeit.
Gehen Sie nun zu dem vorherigen Punkt vor der Kirche zurück. Folgen Sie den Pfeilen und gehen mit uns durch die Einkaufsstraße. Wenn Sie möchten, dürfen Sie den einen oder anderen Laden betreten.
Das ultimative Weihnachtsgeschenk. Ultimativ, Adjektiv. Bedeutung: erstens, sich nicht mehr verbessern lassend, das höchste Stadium einer Entwicklung darstellend. Herkunft: lateinisch ultimus gleich der Äußerste, Letzte. Gebrauch: besonders Werbesprache. Zweitens, mit Nachdruck fordernd, in der Art eines Ultimatums, erfolgend. Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag liegt auf meinem Schreibtisch eine kleine Schachtel. Sie ist etwas mehr als Kreditkarten groß und dunkel, mit einer hübschen glänzenden Schleife in Orange. Als ich sie bekam, stand mit dicken Glitzerbuchstaben auch noch mein Name auf der Schachtel. Doch die Buchstaben haben sich einer nach dem anderen verabschiedet und jetzt ist die Schachtel namenlos. Anonym. Nicht mehr zu unterscheiden von 1000 anderen Schachteln, die ein namhaftes Internetversandhaus in der Vorweihnachtszeit verschickt hat. Der Erhalt eines Gutscheins zog als nüchterne Information an meinem Geist vorbei. Doch als ich aus dem größten Weihnachtsrummel wieder in meine heimischen vier Wände purzelte und zum ersten Mal wieder ins World Wide Web eintauchte, erinnerte ich mich an das Geschenk und für eine Weile schwelgte ich in einem Gefühl wohligen Luxus. Einem Gefühl von tiefer, vorweggenommener Befriedigung bei dem Gedanken, die Lizenz für eine gratis Online-Shopping-Tour in Händen zu halten. Mehrmals ertappte ich mich beim Stöbern. Ein paar Suchworte, ein flüchtiger Blick auf Namen und Beschreibung und zahllose digitale Versprechen landeten im virtuellen Einkaufswagen. Auch in meinem Kopf war der Gutschein präsent. Sollte ich die Chance nutzen und endlich meine Musiksammlung aufstocken, die bei mehr als einer hörenswerten Band heillos hinterherhinkt? Oder sollte ich lieber in Lehrbücher investieren? Von Tag zu Tag und Stimmung zu Stimmung konnte mich die Idee befallen, mein gesamtes Gutscheinvermögen in Literatur über Pilze zu stecken, einen Haufen DVDs zu kaufen oder Bücher und Bettwäsche zu erwerben. Und das wohlige Gefühl von Luxus erstickte qualvoll im Rauch eines von unzähligen Möglichkeiten angeheizten Begeisterungsfeuers. Bevor Missverständnisse aufkommen, der Schenkende hat dieses Geschenk völlig zweifelsfrei liebevoll gemeint. Eine Aufforderung zur Selbstfürsorge, eine Chance, sich einen oder zwei Wünsche zu erfüllen und sich etwas Gutes zu tun. Die Absicht ist die beste und doch entsteht in mir ein sonderbares Gefühl von Überforderung und Unwillen. Denn während die Biologietasse längst ihren ersten Ausflug in die WG-Spülmaschine hinter sich hat, der Schlüsselanhänger mich überall hin begleitet und die Pralinen in geselliger Runde verspeist wurden, lastet der Gutschein, diese Bürde der Eigenverantwortung, auf meiner Neujahrsstimmung wie eine lästige Pflicht. Im Grunde genommen ist der Einkaufsgutschein nur eine Abwandlung des Geldgeschenks. Die scheinbar unendlichen Möglichkeiten des Geldes scheinbar reduziert. Ein amüsanter Zufall, dass das Wort scheinbar sich aus zwei Wörtern zusammenzusetzen scheint, die wir mit Geld assoziieren. Ein Gutschein, für den man beinahe alles bekommen kann, scheint auf den ersten Blick das ultimative Geschenk zu sein. Denn symbolisiert er nicht in einer Konsumgesellschaft ein Stück grenzenloser Freiheit? Doch eben jene Freiheit, in der wir leben, kann auch zu einer Belastung werden, wenn sie in eine Forderung umschlägt. Entscheide selbst, und zwar schnell, weise und weitsichtig. Und so ist der verschenkte Gutschein eben nicht nur wohliger Konsumluxus, sondern auch ein Ausdruck unserer Geschenkkultur und Denkmuster. Haben wir nicht eigentlich schon als Kinder gelernt, dass man Preisschilder von Geschenken entfernt, um nicht vom wahren Wert der Gabe abzulenken? Nämlich dem Zeichen, dass jemand an uns gedacht hat? Irgendwann begreift auch der Letzte, dass insbesondere das Abkleben des Preises auf Büchern lächerlich überflüssig wäre, wenn es wirklich darum ginge, den Kaufpreis zu verbergen. Doch der Zweck ist ein ganz anderer. Anders, als wenn ich jemandem etwas aus dem Supermarkt mitbringe, soll hier in keinem Fall interessieren, was man jemandem wirtschaftlich schuldig ist. Die Geste des Schenkens selbst soll im Zentrum der Übergabe stehen. Das sich freuen und bedanken. Das Auspacken und die Neugier auf das, was da so unerwartet unser Leben bereichert, sei es Schokolade, ein Roman oder eine Zimmerpflanze. Unzählige Male war das Schächtelchen seit Weihnachten in meiner Hand. Immer wieder waren das Schächtelchen und seine süßen Konsumversprechen in meinem Kopf. Jetzt nehme ich zum ersten Mal den Gutschein selbst in die Hand. Bei der rechteckigen silbernen Fläche geht in meinem Gehirn das Spielzentrum an. Oh ja, freirubbeln. Ich überfliege das Kleingedruckte. Es nimmt fast die Hälfte der Kartenrückseite ein und verweist zusätzlich auf die vollständigen Einlösebedingungen im Internet. Komplizierte Welt. Nur eine Information bleibt wirklich in meinem Gedächtnis haften. Geschenkkarten sind bis zum Ende des dritten Jahres nach Kauf einlösbar. 3 Jahre? Ich denke zurück an Neujahr 2017 und muss lachen. 3 Jahre sind doch eine ziemlich lange Zeit.
Nun stehen Sie vor der Neues Schwarz Kaffeebar. Wenn Sie möchten, können Sie sich hier einen Kaffee holen. Während Sie warten, können Sie vor der Kaffeebar nach einem Tier Ausschau halten. Ein bulgarisches Märchen erklärt, dass es nur seinetwegen den Winter gibt.
Wie der Winter entstand. Ein bulgarisches Märchen. Es gab einst keinen Winter, sondern es war immer Sommer. Von den Tieren, die zur Welt kamen, starb keines, sei es nun klein oder groß, und sie vermehrten sich so sehr, dass sie die ganze Erde übervölkerten. Auch wurden sie im Laufe der Zeit groß und stark, und so wollte schließlich ein eitler Frosch eine junge Frau zur Braut haben. Sie war sehr schön und von vielen Jünglingen umworben, doch der mächtige Frosch ließ ihr keine andere Wahl. Da ging ihr Vater zum lieben Gott, der gerade auf der Erde wandelte, und klagte über jenen Frosch und dessen Absicht, seine Tochter zur Heirat zu zwingen. Der liebe Gott sagte daraufhin zu ihm: Geh nur wieder nach Hause und sage dem Frosch, er möge alle seine Artgenossen und Verwandten auf der Erde zusammenrufen und sie als Brautwerber mitbringen, wenn er um die Hand deiner Tochter anhält. Sogleich lief der Mann zum Frosch und sprach: Rufe alle dir gleichen und verwandten Tiere der Erde herbei und führe sie zu mir, wenn du um meine Tochter wirbst. Der Frosch sprang eilig auf, und es gelang ihm in nur kurzer Zeit, unzählige Frösche, Schlangen, Eidechsen und was sonst noch alles kreucht und fleucht auf Erden zu versammeln. Bald waren es so viele, dass das ganze Feld dunkel wurde. Alle machten sich auf den Weg zu jenem schönen Mädchen. Im selben Augenblick aber sprach Gott zu dem Vater: Öffne das Tor dort. Und der Mann tat, wie ihm geheißen. Es war das Tor, hinter dem zu jener Zeit die Winde und Fröste verschlossen waren. Und kaum war es geöffnet, schon begannen starke Stürme aufzuziehen. Schnee fiel vom Himmel und bald fegte ein dichtes Schneetreiben über die Ebene hinweg. All die Tiere, die mit dem Frosch als Brautwerber gekommen waren, flüchteten, ein jedes, wohin es nur konnte. Einige schlichen in den Wald, andere krochen ins Wasser. Der Rest aber, der nicht schnell genug flüchten konnte, erfror in der eisigen Kälte. Am Ende waren nur wenige übrig geblieben. Jene, die in den Wald geflüchtet waren, leben auch heute noch dort. Die anderen hingegen verbringen ihr Leben seitdem im Wasser. Seit jener Zeit also gibt es den Winter. Nach Gottes Willen sollte nunmehr eine Jahreshälfte Sommer sein, damit alles fruchtbar werde und sich vermehre. Dann sollte der Winter herrschen, den nicht alle Tiere überleben. Daher können es auch nicht mehr so viele werden wie zu jener frühen Zeit. Und all dies bewirkte, man stelle es sich vor, ein eitler Frosch, der sich vor Übermut vergaß und ein junges Mädchen zur Braut haben wollte.
Gehen Sie nun weiter. Auf der linken Seite sehen Sie in wenigen Augenblicken die möglicherweise älteste Bäckerei Dortmunds, die im Jahr 1848 gegründet wurde.
Rezept für Vanillekipferl. Was Sie brauchen: 8.369 Vanilleschoten, 1.674 Kilo Margarine, 837 Kilo Zucker, 2.511 Kilo Mehl, 1.674 Kilo gemahlene Mandeln, 8.365 Esslöffel Puderzucker, 4.182 und ein halbes Päckchen Vanillezucker und ein wenig Backpapier für die 16.738 Backbleche. Für 585.813 DortmunderInnen brauchen wir schließlich 585.813 Vanillekipferl. Diejenigen mit einer Allergie gegen Mandeln sind schon abgezogen. Wenn Sie nur einen Ofen und zwei Backbleche haben und auf Ihren Schlaf und sonstige Aktivitäten verzichten, brauchen Sie ca. 6000 Stunden bzw. 250 Tage, also gut 8 Monate. Zusätzlich eine Stunde Ruhezeit im Kühlschrank. Wenn Sie also an Heiligabend fertig sein wollten, müssten Sie am 18. April anfangen zu backen. Zubereitung: Mischen Sie zuerst das Mark der Vanilleschote, Margarine und Zucker in einer Schüssel und rühren Sie mit den Quirlen des Handrührgeräts auf höchster Stufe oder kneten Sie mit den Händen. Mischen Sie Mehl und Mandeln unter und verkneten Sie alles zu einem glatten Teig. Jetzt muss der Teig eine Stunde im Kühlschrank ruhen. Das geht ganz gut in Frischhaltefolie oder in ein Küchentuch eingewickelt. Nach einer Stunde nehmen Sie den Teig aus dem Kühlschrank und machen etwa 2 cm dicke Rollen, von denen Sie kleine Stücke abschneiden. Oder formen Sie direkt kleine Kipferl oder andere Formen. Aber achten Sie darauf, den Teig nicht zu lange zu kneten, damit er nicht wieder warm wird. Legen Sie die Kipferl auf ein Backblech und backen Sie sie im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen für ca. 10 Minuten, bis sie goldbraun sind. Mischen Sie in der Zwischenzeit Puder und Vanillezucker und wenden Sie die noch warmen, frisch gebackenen Kipferl in der Zuckermischung. Lassen Sie sie anschließend auf einem Gitter abkühlen oder essen Sie sie direkt.
Jetzt geht es weiter auf den Hansaplatz. Normalerweise wäre hier der Weihnachtsmarkt mit dem großen Weihnachtsbaum. Wenn Sie an einem Mittwoch, Freitag oder Samstagvormittag hier sind, können Sie über den Marktplatz schlendern, ein Fischbrötchen essen und sich vorstellen, es wäre Glühwein. Wenn Sie zu einem anderen Zeitpunkt hier sind, brauchen Sie noch mehr Vorstellungskraft.
Zauberer. Am Morgen des Tages, an dessen Abend er starb, schnitzte mir Opa Slavko aus einem Ast den Zauberstab und sagte: Im Hut und im Stab steckt eine Zauberkraft. Ich zweifelte an der Zauberei, aber ich hatte keine Zweifel an meinem Opa. Merk dir, die wertvollste Gabe ist die Erfindung. Der größte Reichtum die Fantasie. Merk dir das, Alexander, sagte Opa ernst, als er mir den Hut aufsetzte. Merk dir das und denk dir die Welt schöner aus. Er übergab mir den Stab. Ich zweifelte an nichts mehr.
Liebe SpaziergängerInnen, langsam möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Wenn Sie uns auch so sehr vermissen, wie wir Sie, dann schreiben Sie uns doch einen Brief oder ein Gedicht ans Schauspiel und schreiben Sie Ihren Lieben. Hier hören Sie unsere Briefe an Sie.
Liebe Nordpolforscher, Direktor Wauer hat heute Morgen ein Telegramm aus Elberfeld bekommen. Die Stadt Elberfeld hat ihn verständigt, dass der Wuppertaler Gesangsverein ihm ein Ständchen bringen wird, weil er Ming Stöcksken aufführen tät. Was mich meine Einwohner doch gut leiden mögen. Ich schwärme wahnsinnig für Direktor Wauer.
Meine Wupper. Ich brachte wahrscheinlich mein Herz ins Fließen, als ich mein Schauspiel Die Wupper schrieb. Es war in der Nacht, ich schlief. Mein Gehirn war also nicht imstande, mich zu dirigieren, den Takt zu meiner kleinen Erdkugel zu schlagen. Ein Theaterstück muss ja immer eine Welt sein, ins Rollen zu kommen. Nicht um etwa auf die Bühne zu gelangen. Wer daran im Erschaffen auch nur heimlich denkt oder denken kann, der zimmert eine Welt, aber er erschafft sie nicht. Und Geschicklichkeit ist keine Zauberei. Und zaubern heißt es Dichters Handwerk.
Gestern Abend war ich im Wintergarten mit dem Maler Gangolf, Ich gehe so gern mit ihm gerade in die Varietés. Am besten gefielen uns die beiden musikalischen Clowns. Ja, ja, man muss Clown werden, um sich mit dem Publikum zu verständigen und damit man drankommt. Ich habe dir schon lange gesagt, Herbert, ich trete auf als au juste und spreche so mit dem Gänseschnabel mein Fakir und mein Achet Bai und meine Gedichte. Gangolf war bewegt darüber. Er zeigte mir am Abend noch zur Zerstreuung sein Puppentheater. Er hat eine Stadt voll von Miniaturmenschen geschaffen. Wir wollen jetzt öfters zusammen wieder in die Varietés gehen. Du hast doch nichts dagegen, Herbert? Ich grüße dich.
Liebe Rentiere, ich freue mich so auf euer Geweih. Aber ich dachte mir gleich, dass ihr so leicht nicht von der Schlittengegend fortkämet. Und habe also zu früh Schluss mit meinen Briefen an euch gemacht. Übrigens empfingen mich schon viele bedauernde Anfragen deswegen. Also bleibt noch, friert ein bisschen. Ganz recht, ich werde anfangen, meine Briefe an euch zu sammeln und sie später unter dem Titel Herzensbriefe allein selig machender Liebesbriefsteller, gesetzlich geschützt, herausgeben. Vorwort: Alle bis dahin vorhandenen Stellen hinterlassen Übelkeit und Magendruck. Und den Deckel muss mir ein Porzellanfabrikant zeichnen, ein Pärchen zwischen bunten Zwiebelmustern. Österheld und Kohn sagen, das ist meine erste vernünftige Idee. Der Verlag hat sich aber noch nicht erholt von dem Reinfall in meine Wupper. Euer Pechvogel.
Herbert und Kurt, ich muss euch heute Nacht noch etwas ganz Seltenes erzählen. Stefan George ist mir in der Dunkelheit eben begegnet. Er trug einen schwarzen Samtrock, ließ die Schultern hängen, wie müde von der Last des Flügels. Ich schrie ganz laut. Ich bin einem Erzengel begegnet, wie er gemalt ist auf den Bildern Dürers.
Kinder, ich langweile mich furchtbar. Die ganzen Geliebten sind mir untreu geworden. Ich komme mir vor wie eine Ausgestoßene, trete ich in den Vorhof unseres Cafés. Ich bin inwendig wie ein Keller, wie Sibirien ohne Duft. Ich bin so allein, wäre ich wenigstens einsam, dann könnte ich davon dichten. Ich bin die letzte Nuance von Verlassenheit. Es kommt nichts mehr danach. Wenn mir doch jemand was Süßes sagte, wäre ich doch eine Biene und könnte mir Honig machen. Was nützen mir deine lieben Briefe und lieben Postkarten? Ich kenn dich und du kennst mich. Wir können uns nicht mehr überraschen und ich kann nur leben von Wundern. Denk dir ein Wunder aus.
Liebe Skiläufer, oder läuft ihr nicht Ski? Wie ich noch so oberflächlich fragen kann und bin in der größten Besorgnis, wo ich mein Manuskript unterbringe. Ich muss doch eine Familie ernähren. Ich meine meinen Paul in allen Schmeichelnamen. Er will nun endlich eine Lokomotive mit 4 oder 40 Volt elektrischer Kraft haben oder einen Dampfkessel, der täglich 100 Kubikmeter verträgt, 50 Pferdekraft stark ist. Ich bitte ihn gar nicht mehr um Einschränkung seiner Wünsche. Er wird wütend über meine Unwissenheit in technischen Dingen. Ich glaube, er ist Edison und er wartet nur noch einen Monat höchstens, dann soll ich mir einen Laden aufmachen und alles einen Pfennig billiger verkaufen. Vielleicht hat er recht. Auch verwirft er meine Bücher und mein Schauspiel habe ich von Schiller abgeschrieben. Ihr müsst nur seine Modelle für ein neues Luftschiff sehen. Er erklärt mir unermüdlich von Propellern. Morgen muss ich alles auswendig wissen. Ich hab mir was geboren. Wo bring ich nun schnell mein Manuskript unter? Erkundigt euch doch mal in Norwegen nach einem blutmutjungen Verleger.
Oft, während ich hier sitze, Immer öfter wundert es mich, warum wir nicht einfach aufbrechen. Wohin? Es genügte, wenn man den Mut hätte, jene Art von Hoffnung abzuwerfen, die nur Aufschub bedeutet, Ausrede gegenüber jeder Gegenwart. Die verfängliche Hoffnung auf den Feierabend und das Wochenende. Die lebenslängliche Hoffnung auf das nächste Mal, auf das Jenseits. Es genügte, den 100.000 versklavter Seelen, die jetzt an ihren Pültchen hocken, diese Art von Hoffnung auszublasen. Groß wäre das Entsetzen. Groß und wirklich die Verwandlung.
Sie haben noch nicht genug? Dann besuchen Sie unsere Website und hören noch mehr Texte von meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir,
Alexander Darko,
Amelie Lopper,
Antje Proust,
Anton Andreev,
Bettina Engelhardt,
Eckhard Freie,
Linda Elsner,
Marlena Keil,
Raphael Westermeier
und
Valentina Schüler
wünschen Ihnen frohe Weihnachten, ein wundervolles Chanukka oder einfach ein paar schöne winterliche Tage. Ihr Schauspiel Dortmund.
Jetzt.